Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem wir ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. In unserer heutigen 38. Folge geht es um die Bauchgesundheit und was der Bauch für Wunderkräfte hat, wenn man erstmal auf ihn achtet. Viele von euch kennen vielleicht auch das Buch Darm mit Charme von Giulia Enders, wo sie über das schwarze Schaf der Organe schreibt, das für die Gesundheit und den Geist am wichtigsten ist, ihn aber einfach viele Leute nicht sehen, nicht hören möchten, obwohl er ganz oft Aufschluss darüber gibt, was mit unserer Darmflora oder mit unserem Darm oder Verdauung nicht stimmt. Auch Depressionen, Allergien, Burnout, Neurodermitis, Lungenbeschwerden, Zwänge können alles Rückschlüsse darauf sein, dass im Stuhl oder im Darm etwas nicht stimmt. Und ich habe heute auf meiner Podcast-Couch die liebe Sabine Hase sitzen. Die hat ihre Berufung darin gefunden, Darmsanierungen zu machen. Sie liebt es, Stuhlanalysen auszulesen und den Darm wieder richtig aufzustellen mit dem Patienten, mit dem Klienten. Sie macht auch Bauchberatung und Mental Coaching und daraufhin, nachdem sie quasi die Stuhlanalyse ausgelesen hat, helfen, den Darm einfach wieder ins Gleichgewicht zu rücken und wieder die Balance herzustellen. Und was ihr ganz wichtig ist, ist die Übergabe der Selbst- und Eigenverantwortung, dass man einfach immer selbst für sich sorgt, im Sinne von Selbstfürsorge und raus aus der Selbstsabotage geht. Wir schauen uns wirklich alles Mögliche zusammen heute. Wir reden über die Mikronährstoffe und wie wichtig gutes Essen ist und wie schlecht das heutige Essen ist. Und dass wir da einfach extrem darauf achten sollten, was wir zu uns nehmen, was wir unserem Körper geben. Wir sprechen auch über die Wichtigkeit des Erkennens von stillen Entzündungen im Darm und dass man da auch direkt gegenwirken kann mit entweder Omega-3, Aloe, Bitterstoffe oder schleimigen Ballaststoffen. Wir schauen uns Allergien und Unverträglichkeiten an, was da der Unterschied ist. Wir reden auch kurz über Kinder und die Entwicklungsverzögerungen, wie man da auch den Darm mit einbeziehen kann, damit so manche kindliche Entwicklungsverzögerungen, die zumindest als solche erscheinen, sich in Luft auflösen können. Und wir sprechen über das Teufelchen Histamin und was das mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hat. Zum Schluss schauen wir uns auch noch die Wildkräuter an, beziehungsweise alle Heilkräuter, die es so gibt und was die Sabine da für Tipps für uns hat. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Das ist wirklich ein ganz tolles Interview gewesen. Und lehnt euch zurück und lasst es euch gut gehen. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio, liebe Sabine Hase. Ich freue mich echt riesig, die Bauchfee bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, die sie mit uns heute das allgegenwärtige Thema des Darms oder des Bauchs genau anschauen wird. Es ist in aller Munde, glaube ich, und jeder, also immer wieder hört man, das Herz der Organe ist einfach der Bauch und der ist so extrem facettenreich und hat so viel Kraft und Magie, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt mal. Und die Sabine teilt da halt mit uns Insights und Tipps und ihre Ansichten, die, glaube ich, für jedermann relevant sind. Die Sabine ist Kursleiterin für Heilpflanzenkunde, Fachberaterin und ganzheitliche Bauchgesundheit nach Kneipp. Kräuterpädagogin und du hast, glaube ich, Ausbildung zur Diplom-Kräuterfachfrau gemacht, richtig? Und eine Ausbildung zur Fachberaterin für ganzheitliche Darmgesundheit in der Kneipp-Akademie. Liebe Sabine, ich würde dich am besten erstmal bitten, dass du dich selber vorstellst, ein bisschen deinen Werdegang mit uns teilst. Erstmal danke, dass du da bist. Ich freue mich wirklich total drauf auf das heutige Interview. Und genau, erzähl einfach mal, wo du halt stehst und wie es dir geht.
Ja, hallo und erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ist wieder ein ganz spannendes neues Kapitel, das jetzt da aufgeht. Und so wie viele Türen aufgehen, wenn man den Mut fasst und einfach so sein Ding macht. Und das habe ich auch vor 15 Jahren gemacht. Also ich bin 58. Ich habe 3 Kinder, die ganz weit auseinander sind. Das sind 36, 26 und 15. Manche Kinder kommen eben, wann sie wollen. Nicht, wann man selber möchte.
Genau.
Und vor meiner Tochter habe ich tatsächlich selber eine große gesundheitliche Herausforderung gehabt. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe schon immer ein bisschen mit dem Rücken zu tun gehabt. Damals habe ich ja noch nicht gewusst, dass das mit dem Darm zusammenhängt. Ja. Mm. Und bin 2-mal Bandscheiben operiert. Und den dritten, also innerhalb von 6 Monaten habe ich 3 Bandscheibenvorfälle gehabt. Und die dritte OP habe ich verweigert, weil man gedacht hat, da stimmt irgendwas nicht, das muss anders gehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einen großartigen Orthopäden gehabt, der ist jetzt leider schon in Rente. Und der hat zu mir gesagt, jetzt machen wir mal einen pH-Wert und dann, ja, sie sind ja viel zu sauer. Und da unten in der Apotheke holen sie sich pH-Urin-Teststreifen und in 14 Tagen kommen sie wieder. Der hat mit mir so reden dürfen, weil ich ja immer viele, viele Fragen gehabt habe. Ja? Mhm. Und dessen Frau war eine F.X. Meyer Kurärztin. Der hat also diese ganzen Themen der orthopädischen Praxis ganz anders angegangen. Ja? Mit Quarkwickel und Annika und eben auch mit Ernährung. So bin ich auf die Säure-Basen-Balance gekommen und habe mich mit Ernährung noch eingehender beschäftigt, wobei vor 5 Jahren haben wir ein Klassentreffen gehabt und dann habe ich das so erzählt und dann sagt so eine Mitschülerin, du warst schon immer so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie immer schon so ist, aber ich habe tatsächlich schon in der Schule kein Leberkäse gegessen und kein Spätzle, sondern Buttermilch und Aprikosen dabei gehabt. Also das ist mir dann auch wieder so gekommen. Ich habe schon immer so ein Faible dafür gehabt und ich bin schon immer in einem Garten groß geworden und habe das sehr geschätzt, was ich hier habe. Und so sind wir auch nach dieser Ernährungsphase die Halbleiter vor die Füße gefallen und bin 8 Jahre lang in Unterrichtseinheiten gegangen, in Schulen gegangen. Ich habe das aufgesaugt wie einen Schwamm und plötzlich war mir das so klar auch. Und dann habe ich mich irgendwann einmal gefragt, wer ist denn das überhaupt, warum wirkt denn dieses Zink im Spitzwegerich so? Und dann bin ich auf die Mikronährstoffe, habe hier viele Fortbildungen, Seminare besucht. Und ich bin ein Autodidakt, also ich bin Nerd, ich komme da schon hineinfräsen in die Themen.
Ja, und die ermerken, ich finde, das ist ja immer das, die ermerken, weil ich habe auch schon mal so einen Kräuterkurs gemacht, aber es ist fast nichts hingeblieben, weißt du, also ist die einen oder anderen Sachen schon, aber ich finde, da braucht man wirklich so dieses Skill, dass man sich das ermerken kann und also das Talent vielleicht einfach dafür, ja.
Diese Merkfähigkeit ist Fluch und Segen. Man merkt sie nämlich als Sachen, die man gar nicht mal wissen möchte. Ja. Aber es ist wirklich so. Also ich habe ein brillantes Gedächtnis und auch, was ich mal über die Augen merken konnte, also wie eine Pflanze auszusehen hat. Oder wenn man jetzt eine Kräuterwanderung macht, wo es was ist und alle sagen, die schauen alle gleich. Also genau, schaut es doch einmal da und dies und so. Und ja, das ist tatsächlich ein Talent, eine große Stärke von mir. Und ich habe dann angefangen, Kräuterkurse zu geben in den VHS rundherum und habe verschiedene Themen eben angeboten. Ich habe fast 60 Kurse konzipiert. Die Skripte habe ich auch noch da, alles, was zu Kräutern dazugehört. Also nicht nur die, was man jetzt für Herz und Kreislauf braucht, sondern auch ätherische Öle und magische Rezepte, das geht aber ganz gut, gell? Oder die Rauhnächte und Räucherungen und all das halt. Ich habe also wirklich ein paar Ordner voll mit meinem Kopf, den ich da zu Papier gebracht habe. Und jetzt bilde ich schon die dritte Riege aus, auch in der VHS in Raubling. Und das ist ein ganz spannender Weg, den die Ladies in der Regel als Ladies beschreiten. Die kommen nämlich zum Schluss anders raus, als sie angekommen sind. Also da verändert sich auch nicht nur die Ansichten, sondern stellenweise auch ein Stück weit das Leben, weil man natürlich durch neue Impulse ein völlig anderes Bewusstsein kriegt. Und irgendwann ist man dann tatsächlich auch diese Ausbildung zur ganzheitlichen Bauchgesundheit vor die Füße gefallen und dann habe ich gedacht, wow, was ist das denn jetzt? Ohne es zu wissen, war ich wohl auf der Suche und ich habe gewusst, ich muss dahin. Und seit einigen Jahren tatsächlich schon konnte ich diese Stuhlanalysen, die von Laboren gefertigt werden, auslesen und dann geht die Reise los. Und es ist unglaublich, was sich hier in wirklich einer Kürze der Zeit verändern kann, wenn die Leute so ein bisschen dranbleiben, so ein bisschen Disziplin mitnehmen und das Vertrauen in mich natürlich auch haben. Und ja, das ist, ich habe den besten Job der Welt, also so schaut's aus.
Schön, schön. Dein Motto ist ja auch, werde, wer du bist. Wer bist du?
Oh, das ist spannend. Ich bin also tatsächlich vom Glück geküsst. Das kann man in einem Satz schlecht beschreiben. Ich glaube, ich habe immer so überlegt, meine Güte, finde deinen Herzensweg und folge deiner inneren Stimme.
Ja, das muss man erst bewissen.
Gedacht, was ist denn das? Ja, was genau. Ist denn? Und dabei war ich schon lange dabei.
Ja.
Also ich habe tatsächlich auch den Mut und die Kraft irgendwie in die Wege gelegt bekommen, dass ich so mein Ding mache. Also Was ich mache, ist Pionierarbeit. Das war mir auch lange überhaupt nicht bewusst. Also ich habe mit Kräutern angefangen, da haben alle nur gesagt, na ja, nimm mal was Gescheites. Ja.
Das war vor 15 Jahren, oder?
Bitte?
Vor 15 Jahren hast du mit Kräuterkunde angefangen?
Ja, 16 eigentlich schon, 16 Jahre, genau. Und jetzt mit dem Darm ist es auch so. Also ich stoße nicht immer auf Begeisterung und auch nicht auf offene Türen, aber ich habe ja noch nicht einmal eine Webseite und trotzdem wird es weitergetragen. Wenn natürlich einer keine Neurodermitis mehr hat oder kein Asthma oder kein Heuschnupfen oder wenn die Kinder wieder mit ihrer Entwicklung besser vorankommen, weil eben diese ganzen Hürden jetzt weg sind, dann spricht sich das rum.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist so wie wenn man ein Steinl in das Wasser schmeißt und diese Kreise, die sich ziehen.
Genau. Ja,
das war der Plan von Anfang an.
Ja. Das ist schön. Vielen Dank für die, fürs Mitnehmen in deine Welt. Erstmal in die Vorstellung. Wir wollten uns ja heute auch ein bisschen über die Silent Inflammation so ein bisschen unterhalten. Also für mich ist es die Bezeichnung für Entzündungen, die sich irgendwie langsam und schleichend festsetzen und chronifizieren, ohne sie wahrzunehmen. Gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein, wie siehst du das? Was ist das genau für dich und wie wirkt sich das aus?
Also die Silent Inflammation, die stillen Entzündungen, ist natürlich so, dass die schon irgendwo aufploppen, also entweder die Haut oder als Migräne oder als Ellbogenschmerzen oder das kann ja alles sein. Und letztendlich wird halt dann nur der Kopf oder der Ellbogen oder die Haut behandelt, aber die Ursache eben nicht. Und ich habe festgestellt mit meinen Stuhlanalysen, dass da ganz früh Entzündungen im Darm stecken, die halt nicht wehtun. Also was tut weh? Das sind Blähungen, weil sich dann natürlich der Bauch oder der Darm strecken muss und es tut weh in dem Moment. Machen wir sonst auch
oder Krämpfe. Genau.
Genau. Aber diese Entzündungen tun nicht weh. Und zu mir kommen Leute oft, die haben Entzündungswerte, die sind astronomisch und die haben noch nie irgendwie Bauchweh oder so gehabt. Die haben alles andere. Und das ist so verrückt, weil man natürlich nie auf den Darm dann kommt. Ja? Ja, und wenn man das aber mal tatsächlich auf gesunde Füße stellt, das ist auch das Erste, was ich versuche zu behandeln, dass mir die Entzündung ein bisschen runterfährt. Also das macht man in der Regel mit Aloe, mit Bitterstoffen, mit Omega-3 und mit schleimigen Ballaststoffen. Und dann können wir erst mit dem Darm anfangen zu arbeiten.
Ja, also grundsätzlich frage ich mich, wie merke ich denn dann, dass ich eine Entzündung, also so eine stille Entzündung hätte oder so eine Silent Inflammation? Würde ich da automatisch jetzt Blähungen ständig haben oder aufs Klo müssen, ständig Durchfall haben? Oder kann ich das jetzt zum Beispiel auch, habe ich jetzt vielleicht auch eine stille Entzündung, ohne dass ich es weiß in mir?
Ich glaube mal, dass sie das wirklich so langsam entwickelt, so lange, bis man eben gespürt, irgendwas stimmt nicht. Also das können auch Schlafstörungen sein, das kann ein Zahnproblem sein, das kann mal eine schuppige Stelle sein, irgendwo auf der Haut, das kann alles Mögliche sein, wiederkehrende Infekte zum Beispiel. Ja, also wenn man immer mal wieder Mandelentzündungen hat oder immer mal wieder Nebenhöhlenentzündungen, die Nebenhöhlen stehen auch
chronisch quasi, ja.
Ja. Genau, also das kann schon darauf hindeuten. Man kann einmal krank sein, ja, aber wenn es immer wieder, dann darf man da mal ein bisschen hinschauen, weil wir haben ja 80% vom Immunsystem steckt ja im Darm drin. Und wenn hier eine Entzündung läuft und diese Schleimhaut einfach auch nicht mehr gesund ist, die kann beleidigt sein, die kann gereizt sein, die kann entzündet sein, die kann reißen, dann geht das alles ins Immunsystem rein und dann hat es so zu kämpfen, dass man schon deswegen viel weniger Energie hat. Ich muss leider beobachten, dass bei mir kommen jetzt nicht nur lauter Vorrentner, sondern auch etwa 25-Jährige da und deren Sohn mit 4 Jahren auch nie einen normalen Stuhlgang hatte und nur noch Durchfall hat, genauso wie sie. Und also wenn ich das mit 4 Jahren schon so krass habe, Da muss ich hinschauen, weil dieses Kind wird unter Umständen niemals eine normale Arbeit machen können, weil es kommen ja keine Nährstoffe mehr um.
Ja. Aber woran liegt es dann?
Naja, also die Mutter kann ja nur das geben, was sie selber hat. Das Mikrobiom zum Beispiel oder bei Jungs ist, die brauchen ja noch viel mehr, weil wir jetzt beim Omega-3 waren, viel mehr Omega-3 wie Mädels. Also diese ganze Gehirnstruktur saugt es ja auf. Mhm. Ja? Und wenn die Mutter schon seit 10 Jahren Durchfall hat, was bleibt denn übrig im Organismus, um das dem Kind weiterzugeben? Ja. Das ist ja, das wird ja immer schlechter. Ja? Und unsere, also meine Mama zum Beispiel und ich auch als Kind in den 60er, 70ern, hat man natürlich dieses Amalgam auch verwendet. Nach dem Krieg haben alle gegessen, was irgendwer da war. Also das war jetzt weder gesund noch gut. Und man hat sich halt einfach satt gekriegt. Und da ging ja das, da rutschte das ja alles weg hier mit diesen Lebensmitteln, also mit diesen Fertigprodukten und. Da ist ja eins zum anderen gekommen. Und jetzt haben wir natürlich in einer gesegneten Situation viel Geld zu haben und Lebensmittel wie noch nie in der Menschheitsgeschichte an Auswahl und Fülle. Aber das, was wir essen, ist quasi das, was uns krank macht. Und da müssen wir drüber nachdenken. Ja? Und deswegen wird das, also bei Katzen kann man das ja besser beobachten, weil die natürlich schneller geschlechtsreif sind. Wo gibt es denn sowas, dass eine Katze, weiß ich nicht, Nierensteine hat und Diabetes? Das ist doch nicht normal. Das kommt vom Essen. Ja. Ist ja logisch. Ja. Bei uns ist es ja nichts anderes. Ja? Und die größte Herausforderung für uns ist es natürlich jetzt auch hinzuschauen und zu sagen, okay, puh, ich muss jetzt verzichten auf dieses oder jenes, je nachdem, was die Stuhlanalyse hergibt. Und ich muss mir was anderes dafür suchen.
Ja.
Ja? Wir brauchen ja immer, wenn wir auf etwas verzichten müssen, Alternative dazu. Es ist nicht schwer. Anstrengend.
Ziehst du das konsequent durch? Weil oft wird man einfach schwach, wenn jetzt Ostern ist und da Schokolade ist.
Es kommt auf den Zustand drauf an. Also natürlich, ich sage aber zu meinen Leid, zu 4, 6 Wochen, der erste Schritt wäre schon eine gewisse Disziplin und auch eine Konsequenz.
Ja.
Und selbstverständlich sind wir Menschen und Essen ist alles andere, aber keine Nahrungsaufnahme. Mhm. Das bedeutet, da sind wir bei Festen, da sind wir bei Geburtstagen, da sind wir am Tisch beieinander sitzen, genießen, Lebensfreude, sind wir bei all diesen Themen. Und wenn ich dann tatsächlich einmal in dieser disziplinierten Phase daneben tritt, dann ist es nicht schlimm, weil ich spanne es dann relativ schnell. Und wenn einmal der Darm aufgebaut ist, und das dauert tatsächlich ein paar Monate, aber das macht ja nichts, ja, das ganze Chaos kam ja nicht von heute auf morgen, dauert es wieder ein bisschen, bis man das wieder rückentwickelt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal eine fette Osternorgie feiere. Ich habe jetzt einen 25-Jährigen tatsächlich, der hat gar nichts mehr essen können, der hat sich alle sozialen Kontakte verkniffen, weil das einfach nicht mehr möglich war. Und der hat im September gestartet, genau. Und vor Ostern haben wir, vor 14 Tagen haben wir gesoomt und dann hat er gesagt, er hatte jetzt 3 stabile Wochen. Das waren die geilsten 3 Wochen seiner letzten 20 Jahre, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, super. Und dann schauen wir, dass wir das nur verlängern. Ja? Und dann habe ich so, was ist denn dann passiert? Und dann hat er gesagt, naja, er hat sein Studium abgeschlossen, er ist zum Feiern gegangen. Sag ich, okay, das ist klar, das ist logisch. Und jetzt schauen wir wieder, dass wir wieder ein bisschen in die Spur kommen und dass diese stabilen Phasen länger werden und diese Abstürze nicht mehr so krass nach unten, dass das bloß so ein bisschen Ausrutscher sein. Und ich sage aber, wir werden lernen, uns da ein bisschen zurückzunehmen, weil 10 Minuten Genuss und 3 Tage Schmerzen macht keinen Sinn.
Ja, ja. Das stimmt. Und das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, dann nimmst du erstmal den pH-Wert ab und machst dann eine Stuhlprobenlesung oder Auslesung. Und das hast du dir selber beigebracht oder wie lernt man das?
Nein, nein, nein. Also die Stuhlanalyse macht nach wie vor ein Labor, damit habe ich nichts zu tun.
Aber du kannst dann auch anhand der Ergebnisse quasi sagen, was zu machen
ist. Genau, die Analyse, und ich habe ich auch in meiner Ausbildung gelernt, diese Stuhlanalyse zu lesen und entsprechend zu handeln. Und zur Ausbildung ist ja auch wie ein Studium. Also man wird dann in die Freiheit entlassen und da muss man mal schauen, wie man mit diesem Wissen umgeht. Und auch da bin ich natürlich, konnte ich wieder keine Ruhe geben und bin auch hier sehr nerdig und lesen, machen, tun und lernen natürlich immer weiter. Und ich weiß ja jetzt noch nicht alles, das würde ich mir ja niemals anmaßen. Ja. Aber diese Stuhlanalyse ist so umfangreich, dass man wirklich viel rauslesen kann. Und wenn ich meine, wir brauchen noch einen Wert dazu, dann kann man das immer noch machen. Ja? Mhm. Und da wird halt das Mikrobiom angeschaut, ob das ist nie in der Balance. Also das hat man nie, noch nie eine Stuhlanalyse gesehen, wo ich so, oh, also, ja, so. Mhm. Und die Enzyme sind einmal wichtig, ob die Aufspaltung überhaupt der Nährstoffe, der großen Nährstoffe funktioniert. Das ist auch nochmal ein großes Thema. Pilze sind gar nicht so oft, wie man meint. Das ist eher selten. Und die Schleimhaut wird angeschaut und die Entzündungswerte. Also das ist sehr umfangreich. Und mit dem kann man gut arbeiten. Und dann fange ich an, genau je nachdem, welche Parameter hier ausschlagen. Und es ist ganz schön auch für die Laien, weil es gibt grüne und rote und alles, was rot ist, ist Alarm. Mhm. So. Mhm. Und manche brauchen dieses Plakative. Oh je, meine Liebe, schaut denn das aus? Ja. So. Ja, genau. Weil viele, die zu mir kommen, die haben überhaupt keine Verdauungsbeschwerden.
Ja, ah, okay. Wahnsinn. Mhm.
Mhm. Ja, oder sie haben sich halt dran gewöhnt, das weiß ich jetzt
ja,
auch nicht so.
Ja, ja, genau. Ja, ich meine auch die vegane Ernährung, glutenfrei, das kommt ja immer mehr. Ich meine, das ist einfach, auf jeder Speisekarte sieht man irgendein veganes Gericht. Man merkt einfach, dass die Leute halt mehr und mehr mit diesen Themen sich beschäftigen oder hinschauen. Wahrscheinlich gab es es schon immer. Nur, wie du vorher gesagt hast, je mehr Lebensmittel wir haben, je mehr Zusatzstoffe da drin sind, desto schwieriger kann es natürlich der Körper vielleicht da einfach verarbeiten. Und dann sind wir ja jetzt aktuell auch in einer Zeit der Pollen und Allergien, weil du vorher irgendwie den Heuschnupfen angesprochen gehabt hast. Wie ist denn da der Zusammenhang zu den Allergien und den Unverträglichkeiten und wie kann ich da vielleicht dagegen steuern?
Also wir müssen erst einmal unterscheiden, eine Allergie läuft über das Immunsystem und somit kann es auch getestet werden. Eine Unverträglichkeit nicht. Eine Unverträglichkeit kann ich nur rausfinden, indem ich das Produkt erst einmal 4 Wochen weglasse.
Oh wow, okay.
Und dann wird es natürlich schon mal, ja,
aber schwierig. Ich hab mal Glukose-Unverträglichkeit gehabt und da habe ich so einen Tätrunger beim Doktor. Also die haben das getestet mit so einem Tee und da habe ich jetzt nicht 4 Wochen drauf verzichtet, sondern also dieser Fruchtzucker ist dann quasi getestet worden, dass ich Fruchtzuckerunverträglichkeit habe, aber da habe ich nur so anhand des Tees ist das anscheinend festgestellt worden.
Das kann man testen tatsächlich. Also Laktose auch, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, Laktose zu testen. Mhm. Wenn man nüchtern ein 1/4 Liter fettarme Milch trinkt und dann schaut, was passiert. Mhm. Und bei Fruktose gibt man Apfelsaft her. Mhm, das okay. ist ein einfacher Test tatsächlich. Ah, okay. Aber wenn es jetzt um einzelne Lebensmittel geht, dann wird es schwieriger. Mhm. Weil es ist so, also der Körper versucht immer zu regulieren. Mhm. Versucht immer, dass das alles funktioniert, das System. So, der hält so fest. Und wenn jetzt etwas Neues dazukommt oder etwas wegkommt, dann kann er sich so ein bisschen entspannen. Mhm. Ja? Und je besser aufgestellt dieser Organismus ist, diese Verdauung ist, desto klarer wird es dann auch, was ich vertrage und nicht. Weil der hat mit dieser Regulierung so viel zu tun, dass er nicht auf jedes einzelne Produkt reagieren kann. Mhm. Ja? Und je weiter fortgeschritten so eine Darmsanierung ist, desto klarer ist es. Und manchmal kommt halt hier eine Beschwerde, ja, das kann ich jetzt nicht mehr essen. Ja, das haben sie vorher auch nicht essen können, aber vorher haben sie es nicht gespürt.
Ja.
Jetzt sagt der Körper, bleib mir bloß weg mit diesem. Ich kann es nicht mehr ertragen. Mhm. Und das ist für mich ein Fortschritt und für viele ist es erst einmal so, ach Mensch.
Ja.
Und nun?
Ja. Ja. Ja, vor allem, wenn es Lebensmittel sind, die man eigentlich gern mag. Dann ist natürlich nochmal schwieriger.
Natürlich.
Ja, bei mir hat sich das tatsächlich dann mit dem Fruchtzucker von allein geregelt. Also es hat sich wieder komplett eingespült und jetzt habe ich ja keine Probleme mehr. Also Wahnsinn ist, aber...
Wow. Ja, man kann hier, also ich sage jetzt einmal, was kaputt ist, ist kaputt. Das ist jetzt kein Allheilmittel, wenn man eine Darmsanierung macht. Aber wichtig ist es mir zum Beispiel auch, wenn die Leute mit chronischen Erkrankungen kommen, dass die so wenig als möglich Medikamente nehmen. Also es gibt halt leider Erkrankungen, da braucht es ein gewisses Maß an. Ja? Mhm. Aber wenn ich halt jemanden habe, der Histainproblematik hat, habe ich gehabt, Mitte 30-Jährige, die ist wegen einem Histamin zu mir gekommen, weil ich sie darauf angesprochen habe, das sehe ich stellenweise schon mal.
Was bedeutet Histamin genau?
Kommen wir gleich noch zurück, gerne. großes Thema. Dann hat sie eine Darmsanierung gemacht und 6 Wochen später sagt sie, jetzt kann ich da ja sagen, ich habe mein Asthmaspray weggelegt. Ich habe nämlich Asthma seit 22 Jahren. Und dann habe ich gesagt, jetzt Moment mal. Ja, genau. Also solche Sachen können passieren. Und wenn dann sowas rauskommt dabei, dass so eine große lebenseinschneidende, belastende Erkrankung sich dann so weit abmildert, dass das plötzlich eine ganz andere Lebensqualität ist, dann verzichten die Leute auch lieber. Ja. Und dann wissen sie, okay, es ist Ostern, ich beiß den Kopf von den Schokohasen ab und morgen geht es mir vielleicht nicht so gut, aber übermorgen geht es mir wieder besser.
Ja.
So.
Ja. Wenn man es selber einfach in der Hand hat und sich gut vielleicht auch regulieren kann.
Ja. Genau. Dann geht es leichter.
Und auf das Histamin wolltest du noch ein bisschen eingehen? Also man hört es immer wieder, aber...
Ja. Also Histamin ist schon ein kleines Teufelchen. Mhm. Ja. Was ich feststellen muss anhand dieser Stuhlanalysen ist, dass einige, ein Viertel ungefähr, egal wie alt sie sind, eine Bauchspeicheldrüsenschwäche haben.
Mhm.
Da geht es jetzt nicht immer nur um Insulin. Die Bauchspeicheldrüse ist ja so wie ein Gebäude mit 2 verschiedenen Unternehmen. Auf der einen Seite ist eine Bäckerei, auf der anderen Seite eine Kfz-Werkstatt. Ja? Also auf der einen Seite produziert sie Insulin und auf der anderen Seite diese Enzyme zur Aufspaltung von Fett und Eiweiß und auch von basischen Stoffen, die den Speisebreite durch die Magensäure so ätzend sauer ist, auch neutralisiert. So. Und wenn die Bauchspeicheldrüse hier so eine Schwäche hat, vielleicht eine angeborene, das könnte sein, die Leute kriegen das ja nicht unbedingt mit. Aber das Problem ist, dass hier so biogene Amine gebildet werden und letztendlich zu Histamin umgewandelt werden, ohne dass ich überhaupt Histamin esse oder histaminreiche Lebensmittel esse. Mhm. In dem Moment, wo das Eiweiß nicht aufgespaltet werden kann. So. Und dieses nicht aufgespaltene Eiweiß wird auch nicht vom Darm aufgenommen, weil es ja diese großen Brocken sind, die das Enzym ja klein spalten würde, damit es der Darm aufnehmen kann. So, jetzt werden diese großen Brocken ausgeschieden und landen bei den eiweißfressenden Bakterien, die Histamin produzieren. Mhm. Ja, das sind die Escherichia und die Clostridien und die Klebsiellen und wie sie alle heißen, diese kleinen Monster. Und dann habe ich eine Riesenthematik mit Histamin, weil zum einen habe ich es im Körper drin, weil die Bauchspeicheldrüse hier zu schwach ist. Zum anderen habe ich eine Überwucherung von dieser Fäulnisflora. Mhm. Und wenn ich dann noch histaminreiche Lebensmittel esse, dann explodiert mir das irgendwann, es fliegt mir irgendwann um die Ohren. Mhm. Und wenn ich dann zum Doktor gehe, dann sagt er, ja, dann essen Sie halt histaminarme Lebensmittel. Mhm. Das ist schwierig. Mhm. Ja? Also nichts ist unmöglich, aber die Ursache ist nicht bekämpft. Also muss man die Bauchspeicheldrüse in ihrer Produktion ein bisschen anschieben. Mhm. Das geht ganz gut, da nimmt man Bitterstoffe, da nimmt man Enzyme, also pflanzliche Enzyme natürlich, ja. Und damit die Produktion so ein bisschen anregt. Und dann verschwindet dieses Histamin Problem auch oder wird abgemildert, wie auch immer. Man schaut natürlich, wenn man das Mikrobiom aufbaut, also die Milchsäurebakterien aufbaut, die verdrängen dann diese Fäulnisflora. Die schießt man dann nur ein bisschen ab mit Oreganoölkapseln oder solche Sachen, also auch mit natürlichen Dingen. Mhm. Und dann habe ich wieder die Balance. Mhm. Und wenn ich das Mikrobiom in der Balance habe, das ist die halbe Miete. Mhm.
Spannend. So. Das muss man erst mal wissen. Ja. So was lernt man in der Schule. Das ist wirklich so. Ich meine, das ist sowas Wichtiges, gell? Das ist dein Hab und Gut hier und man weiß einfach viel zu wenig drüber. Ja.
Genau. Und dieses Ungleichgewicht des Mikrobioms, also ich möchte jetzt nicht von guten und schlechten Bakterien sprechen, das ist nicht richtig. Also die Natur weiß schon, was sie tut, aber wenn die Entzündungsfördernden einfach in die Überwucherung, in den Überhang kommen, dann können die Schleimhaut wiederum reizen, dann sind wir bei Allergien. Mhm. Ja? Ja. Dann habe ich hier das Problem, dass der Schleimtropfen aus der Schleimhaut vielleicht austrocknet und dann unter Umständen, wenn es ganz gar geht, dann habe ich halt den Leaky Gut, diesen durchlässigen Darm und dann kommen über die Darmschleimhaut auch durch die Epithelzellen tatsächlich toxische Stoffe, die da nichts zu suchen haben, in den Blutkreislauf, in das Gehirn, über Reuhi und dann das geht in alle Richtungen. Mhm. Genau. Es wird auch noch immer ein bisschen belächelt. Also ich selber habe auch einen Und ich habe mir halt somit die Arthrose eingehandelt, aber ich habe keine Beschwerden, keine Tabletten, keine Schwellungen, keine Einschränkungen. Ich kriege das hin. Mhm. Also ich habe so eine Osterorgie, dann spanne ich Schuhe am nächsten Tag.
Ja. Weitläufig das Ganze dann einfacher ist, wie viel Einfluss da ja, die Ernährung einfach auch drauf hat, auf den ganzen Darm und auf die Verdauung. Ja, und vorher hast du nur gesagt, mit den Kindern, dass jetzt zum Beispiel, wenn eine Mama schon Durchfall hat, das dann auf die Kinder übertragen kann. Wie wirken sich da die Entwicklungsverzögerungen bei Kindern aus oder wie können wir da eingreifen?
Naja, ich habe schon ein paar Kinder untersucht, oder nicht die Kinder, sondern den Stuhl untersucht, und da gibt es tatsächlich ganz krasse Fälle. Also ich habe jetzt einmal einen, ich glaube, 8-Jährigen gehabt, der hat Impulskontrollstörungen gehabt und der ist auch auf eine freie Schule gegangen. Und die freie Schule hat dann gesagt, wir müssen den abholen, das geht so nicht. Also das ist halt, der war nicht zu bändigen sozusagen, und es war aber ganz süßer. Also
was meinst du mit freier Schule?
Wie heißen sie denn? Die Montessori,
ah, okay.
Und die also Waldorf. Waldorf-Psychische Schulen, genau. Also die regulären müssen ja jeden nehmen, aber die freien Kinder durch schon mal sagen, das geht so nicht. Die Kinder den freistellen. Und so weit war es dann schon. Und wir haben dann eine Stuhlanalyse gemacht und der hat halt eine heftigste Allergie gehabt. Und dann haben wir halt die üblichen Verdächtigen, Weizen, Zucker, Gluten weglassen und haben ihm viel Omega-3-Fettsäuren gegeben, und dann war das ein völlig normales Kind. Und das ist so tragisch zu sehen, wenn da die Mutter nicht offen dafür ist, und dann kommen die in die Hetscher-Klinik, und das ist eine ganz blöde Laufbahn, die da ihren Anfang findet. Und das ist erschreckend. Und der andere Mama von einer 5-Jährigen hat mich angeredet und hat gesagt, ich weiß es nicht, mit meiner Tochter stimmt was nicht, die wollen es auch irgendwie zum Psychiater bringen, das ist nicht meine Tochter. Und die hat tatsächlich auch ein Lied gegart gehabt mit 5 Jahren.
Ah, verrückt. Wahnsinn.
Das gibt es alles. Und wenn die Mamas da nicht das Gespür dafür haben und auch einfach nicht das Bewusstsein dafür und dieses, naja, das hat die Oma schon gehabt und der Onkel und der Nachbar hat es auch, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja, das geht einfach nicht. Ja? Und deswegen werde ich nicht müde, hier meinen Standpunkt zu vertreten und zu versuchen, den Leuten hier so neue Ideen in den Kopf zu pflanzen und sagen, schaut es einfach mal hier.
In der Regel zeigt es dir ja dein Körper, wo du hinschauen sollst. Also der Körper ist ja immer das Ventil, wo es rauskommt. Und bei den Kindern ist es ja nur viel schlimmer, weil die Kinder ja selber noch nichts machen. Also von dem her müssen nur die Eltern einfach diese Rolle übernehmen. Ja.
Also egal, ob die jetzt Heuschnupfen haben oder Neurodermitis zum Beispiel, Klassiker, Neurodermitis, die Haut ist immer das Spiegelbild des Darms und die Lungen auch so. Und wenn da irgendeine Problematik ist, entweder mit allergischen Heuschnupfen oder mit Neurodermitis oder mit schuppigen Ekzemen, das ist immer der Darm. Und wenn der mal aufgestellt ist, dann reduziert sich dieses ganze Bild so nach unten innerhalb kürzester Zeit, das glaubt man oft nicht, oder? Und wir haben auch dann ein anderes Kind vor uns.
Verrückt.
Ich habe 2 ADHS-Kinder, die waren innerhalb von 6 Wochen wie ausgewechselt. Dass sogar die Großeltern gesagt haben, gibt es dem Kind irgendwelche Beruhigungstabletten? Was ist mit dem los?
Wahnsinn.
Die haben die zwischen Weihnachten und Fasching nicht gesehen und haben dann genau diese Frage gestellt.
Wahnsinn.
Der fängt jetzt plötzlich zu lesen an. Mhm. Der hat vorher verweigert, weil er diese Buchstaben überhaupt nicht wahrnehmen konnte.
Ja, spannend. Macht dir das Spaß?
Ich liebe es.
Das merkt man. Mit welcher Leidenschaft und Begeisterung du einfach erzählst. Das ist richtig, steht dir zu zum Herrn. Richtig cool. Und
ich bin ja, wie gesagt, mit diesen psychischen Beeinträchtigten in der beruflichen
Reha. Genau.
Und die haben ja, wer geht alles, Depression und Burnout und haben immer noch, also Angst- und Panikattacken und Persönlichkeitsstörungen, bipolar ist alles dabei. Die sind schon so weit wiederhergestellt, können aber ihren alten Job nicht mehr machen und haben vielleicht nur 15 Jahre zur Rente. Und wir versuchen halt, sie so ein bisschen zu coachen, dass sie noch viel, viel können.
Und das sind sie auch offen, oder?
Nein, sonst
nicht. Nicht alle. Ja, das Ding immer schon. Das macht dann schon so ein Standing einfach.
wir haben es 9 Monate in unserer Fuchtel und dann verändert sich ganz, ganz viel. Und mein Part ist natürlich auch neben dem Coaching diese Ernährung und den Darm und so. Und da gibt es also Geschichten, die man eigentlich gar nicht fassen kann. Ich habe einen Zwangsneurotiker gehabt, ein Banker, der hat in seiner Hochphase 4 Stunden lang einen Kassenzettel nachgerechnet. Also der hat Zwang. Mit diesen Zwängen war der so gefangen und der war 3 Jahre in Kliniken und Behandlung. Und der hat dann nach 4 Wochen, nachdem er bei uns war, eine Stuhlanalyse gemacht. Und dann haben wir es angegangen und nach 2 Monaten hat er gesagt, aha, ich bin jetzt so klar im Kopf und strukturiert wie seit 6 Jahren nicht mehr. Was passiert denn da jetzt gerade?
Verrückt. Brain Fog ist weg. Dann,
die haben mir mein Leben zurückgegeben.
Ah, oh, shit.
Und was, also, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ein Arzt sowas auch mal hören möchte, aber die werden das selten hören.
Ja, das ist schön. Ich würde nur gern ganz kurz auf die Wirkung von Heilkräutern eingehen und wie man die Heilpflanzenkunde, wie uns die Heilpflanzenkunde helfen kann, uns gesünder zu ernähren und gesünder zu leben.
Naja, grundsätzlich ist es mal so, dass wir ja, indem wir Gewürze verwenden oder Kräuter ins Essen streuen, hier schon mal ein bisschen was dazu tun. Ja? Und wenn man so ein bisschen schaut, was hier hilfreich ist, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Also die Forschung ist ja jetzt gerade an diesen sekundären Pflanzenstoffen. Chlorophyll ist gerade sehr im Fokus der Wissenschaft gerückt und man weiß so vieles noch nicht. Ja? Und wir brauchen ja immer einen wissenschaftlichen Beweis. Und dann ist es halt so. Und man weiß jetzt mittlerweile schon über die Antioxidantien als Zellschutz zum Beispiel, ja? Weil wir jetzt halt auch in einer anderen Welt leben. Also vor 100 Jahren waren die freien Radikale sind jetzt nicht die Bösen. Die freien Radikale sind jetzt einmal notwendig. Die hat die Natur entwickelt, um hier auch zum Beispiel Eindringlinge zu bekämpfen. Aber durch unseren hohen Lebensstandard mit viel Stress, mit Strahlungen, mit falschen Lebensmitteln, sind die freien Radikale so viel geworden. Also das geht ja in die Billionen mittlerweile. Dass wir hier verstärkt darauf achten müssen, uns mit Antioxidantien zu ernähren. Und das ist halt in den Dingen drin, die wachsen, also nicht in der Leberkasemie. Deswegen war es Eat the Rainbow. Ja? Und diese vielen, und da kennt man jetzt vielleicht 600, 800, aber vielleicht gibt es ja 3 Millionen. Das weiß man heute noch nicht. Ja? Und dann haben wir natürlich in diesen Wildkräutern auch eine unfassbar hohe Nährstoffdichte, die auch in gezüchtetem Gemüse nicht ansatzweise hinkommen. Also wenn man jetzt diese Wildkräuter, die ganz normalen Brennnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen, Spitzwegerich, was die an Kalzium, Magnesium, Zink, die ganzen Mineralstoffe, die Spurenelemente, was die an einer Menge in dem kleinen Haufen drin haben, das ist nicht das 2- und 3-fache von einem Kopfsalat, sondern das 30-fache.
Wahnsinn.
So. Und unterm Strich ist es natürlich auch so, dass wir grundsätzlich einmal, zum einen haben wir die Herausforderung im Darm, dass der einfach nicht mehr so gut funktioniert, dass er die Nährstoffe optimal aufnimmt und in den Stoffwechsel weitergibt. Und zum anderen besteht unsere Nahrung halt, ich sage jetzt einmal das normale Essen, da sind ja keine Nährstoffe mehr drin.
Ja.
Ja, also zum einen konventionell angebaute, da haben wir eher das Problem, dass eher Giftstoffe als Vitalstoffe drin sind. Und unsere Ernährungsweise ist halt auch so, dass sie relativ leer ist mit Weißmehl und viel zu Fett, viel Zucker. Das wissen wir ja. Eigentlich wissen wir es ja. Was ich auch beobachte, ich habe auch schon so Wildkräuter-Kochkurse im Angebot gemacht. Und so habe ich gerade eine Anfrage von einer Praxis tatsächlich auch. Das finde ich auch ganz spannend. Viele haben Angst vor diesen Kräutern. Ja, kann man das essen? Und warum isst du das? Und meine Güte, wir sind so weit weg von der Natur.
Ja.
Und meinen, dieser perfekte rote Paprika im Supermarkt, der ist gesund. Und der Spitzbeerich in der Wiese, wo vielleicht der Ameisen drauf gehustet hat, ist giftig.
Ja.
Also das ist halt schon ganz weit weg von der Wurzel.
Man sagt ja immer, es wächst in deinem Garten genau das, was du brauchst.
Stimmt.
gell? Also das,
absolut.
Genau, also ich habe tatsächlich ja eben auch vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2, 3 Jahren, so einen Kräuterkurs mal gemacht und da haben wir halt auch eben die ganzen Kräuter sind uns, also wie hat der Schabziegerklee oder und Boxhornklee und also das sind zum Beispiel Kräuter, die ich immer in mein Brot mit reinnehme, weil ich back recht gern Brot selber und da schaue ich immer so ein bisschen, dass ich die heimischen Kräuter mit dazu nehme, aber da haben wir tatsächlich auch eben so spitzwegerig Säum gemacht, die eben auf, wie zum Beispiel Mückenstiche oder so, geschwollene Sachen oder geschwollene Stellen auf Schmier. Und seitdem esse ich immer die Gänseblümchen im Garten eben draußen. Genau, und manchmal halt Brennnessel, weil Brennnessel eben extrem magnesiumhaltig sind, in der Schwangerschaft zum Beispiel. Genau, sollte man das auch essen, das weiß ich. No. Also das ist Hängerblüm, aber ansonsten.
Genau. Ja, also ja. Heilkräuter natürlich in dem Moment, wo man eine gesundheitliche Herausforderung hat, logisch, aber ich sage, aber ist es doch einfach,
ja,
fast krank werden.
Ja, ja, genau, genau, präventativ, ja, ja, das stimmt. Ja, ja, du nennst dich ja die Bauchfee. Wie bist du zu dem Namen gekommen oder hast du magische Wunderheilkräfte?
Nein, um Gottes Willen, die brauche ich auch gar nicht. Ich übergebe gerne den Menschen ihre Selbst- und Eigenverantwortung.
Ja.
Es ist ganz wichtig, dass wir das wieder lernen dürfen. Und nicht die Macht an andere abgeben, sondern diese Selbstfürsorge ist so wichtig. Mit Selbstliebe haben ja viele irgend so ein spezielles Thema, aber Selbstfürsorge hält sich ganz gut an.
Ja.
Und viele, die zu mir kommen, die haben eher so sein Meister in der Selbstsabotage.
Ja. Leider, ja.
Ich darf sie auch noch ein bisschen verändern, ist halt auch so ein Generationsding.
Ja.
Und
sich selbst was Gutes
tun. Der Krieg auch ganz fest drinnen. Und auf anderen Ebenen ist es tatsächlich auch so. Der Rüdiger Dahlke hat ein sehr spannendes Buch auch dazu geschrieben über Verdauung und was noch in unseren Zellen drinnen steckt. Ja, also auf diese Ebene muss man auch mal schauen. Und das Bauchgefühl, das haben wir ja bei der Darm-Hirn-Achse. Ja, also wir haben ja hier unseren Vagusnerv, der ja diese ganzen Verdauungsorgane umspannt, wie so ein Einkaufsnetz, so ein dichtes Einkaufsnetz. Und diese Meldungen vom Bauch ins Gehirn, das sind ja 80-20. Also 20% kommt vom Hirn in den Bauch und 80% kommt vom Bauch in das Gehirn. Und es liegt daran, dass wir halt vor ein paar Jahrmillionen relativ schlichte Wesen waren mit einem kleinen Hirn. Durch die verbesserte Ernährung ist dieses große Bauchgeflecht, hat Konkurrenz gekriegt mit einem großen Gehirn, aber letztendlich ist es doch größer. Und die niederen Tiere zum Beispiel, die eben nicht diese großen Gehirne haben, die reagieren immer noch mit dem Bauchgehirn. Deswegen laufen die davor, wenn ein Tsunami kommt. Oder
genau,
suchen sie versteckt, wenn er Erdbeben kommt. Ja. Und wir hätten diese Fähigkeiten, aber wir haben so kopfgesteuert.
Es ist der Instinkt, gell, der die steuert.
Ja, das Bauchgefühl.
Ja.
Ja. Und wenn da unten ständig irgendeine Alarmstimmung herrscht, ständiger Chaos, wird es immer an den Kopf gemeldet. Und das tut aber nicht weh, das sind ja keine Schmerzreize, das sind einfach nur Alarm, stimmt was nicht? Und irgendwann kommt der Kopf ein bisschen ins Trudeln. Und dann kommt erschwerend noch hinzu, dass die Nährstoffaufnahme nicht mehr gut funktioniert und unser Gehirn ist der größte Energieräuber. Das heißt, der ganze Stoffwechsel verändert sich zu dieser Alarmstellung. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Leute eben nicht immer ihr Leben auf die Reihe bringen oder in die Depression rutschen. Und das ist ja bei Jugendlichen ganz gefährlich. Das liegt da nicht an Corona, sondern an Red Bull und Cola.
Ja. Und am Fernsehen oder am Handy. Womöglich.
Ja, an viele Faktoren.
Ja.
Genau.
Ja. Du bietest Bauchberatung und Mental Coaching an. Und was ist dein Geheimrezept? Was, Sabine, sagst du, ist das, für das du da bist?
Ich bin der Aufklärer, ich bin die Lehrerin, ich bin der Coach.
Schön.
Ich gebe jedem seine Tools an die Hand und ich kann auch nicht sagen, was er essen muss und lassen muss. Oder ich kann nur Empfehlungen aussprechen.
Ja.
Und jeder darf so in sich hineinfühlen und sagen, das tut mir gut und das tut mir eigentlich gar nicht gut. Und ich erkenne erst jetzt, was mir gar nicht gut tut.
Ja. Ein bisschen wieder die Connection irgendwie herbeiführen oder zurückzufinden zu seinen Wurzeln, so ein bisschen. Auch immer ein Heilkunde, Heilkräuter, das hat ja alles damit zu tun, irgendwie wieder zurück ein bisschen zum Ursprung, zum Thema, worum es eigentlich geht. Mhm. Ja. Schön.
Ja, dieses Erden ist so wichtig auch und dieses mit der Natur wieder zusammenarbeiten.
Ja.
Und nicht Angst davor haben.
Ja, genau. ist uns gegeben.
Wir kommen doch daraus.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist noch irgendwas, was du zum Schluss gern loswerden willst, was du mitgeben willst unseren Zuhörern? Wir werden die natürlich überall verlinken und deine Homepage teilen. Hier in den Shownotes dann am Schluss. Und genau.
Ich weiß, wie es ist, wenn man nie Zeit dafür findet, für sich selber etwas zu tun. Aber es ist leider so, dass wir nicht ewig Zeit haben, etwas zu verändern. Und da ist dieses Maßband immer so ein schönes Instrument, um diese Jahre abzuschneiden,
ja, das kenn ich.
Die wir schon weg haben. Und in meinem Alter ist es oft einmal so, dass gar nicht mehr so viel zur Verfügung steht. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt irgendwie zu überlegen, okay, was kann ich tun? Wo kann ich mich verbessern? Wie kann ich mich besser aufstellen? Und meine Idee ist ja immer, gesund zu sterben, hochbetagt und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Und das schafft nicht jeder. Und meine Idee ist auch, wir haben nicht zu wenig Pflegepersonal, sondern viel zu viele Kranke.
Ja, richtig. Richtig. Schön. Vielen Dank für diese Schlussworte. War richtig, richtig schön mit dir. Es hat mir richtig gefallen.
Danke dir.